Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 162. Es ist Dienstagabend, der 29. Oktober 2024. 20.45 Uhr, das war früher mal eine Anstoßzeit in der Fußball-Champions League, hat uns aber in den seltensten Fällen tangiert. Heutzutage ist es maximal DFB-Pokal, da ist 60 München aber leider derzeit ja auch eher nicht vertreten. Was noch viel wichtiger ist, es ist zwei Tage vor diesem unsäglichen Halloween-Fest, wo ich bis heute nicht verstehe, dass dieser Trend nach Deutschland geschwappt ist. Was anderes, aber egal. Wir haben unser eigenes Horrorszenario oder in unser Gruselkabinett, unsere Geisterbahn an der Grünwalder Straße. Und in diesem wunderschönen Ambiente begrüße ich dich, lieber Alex.
Servus, Flo. Die Giesinger Geisterbahn, ja, man kann es echt so sagen, also, oder das Giesinger Gruselkabinett.
Puh. Wie wir es auch drehen und wenden. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Und wir können es ja auch ganz offen sagen, wir besprechen uns ja jede Woche so vorab, wann ist denn ein guter Aufnahmezeitpunkt? Das ist sowohl eine Frage der Thematiken, es ist aber auch eine Frage des Organisationsdings bei uns natürlich. Normalerweise, ihr wisst es ja, sind wir zu dritt mit der Anja zusammen. Es ist extremst schwierig, uns alle drei unter den Hut zu bekommen. Deswegen wir auch oftmals im Duo. Heute kann ich sagen, ich glaube, wir sind froh, dass es Dienstagabend geworden ist, dass wir uns am Stammtisch zusammensetzen, denn es hat sich am heutigen Dienstag halt noch ein bisschen was ergeben, on top zu diesem 1:5 in Cottbus, über das wir auch so schon hätten, glaube ich, vortrefflich diskutieren können. Aber ich glaube, ich verrate jetzt nicht so viel, als wenn wir sagen, wir müssen weit drüber hinaus uns heute austauschen.
Leider Gottes, ja. Wir sind wahrscheinlich nur am Rande positive Themen, über die wir sprechen können. Es ist sehr viel über Giesing mal wieder hereingebrochen, wie so oft.
Ja, ich würde fast sagen, wir fangen auf alle Fälle jetzt mal an mit dem Sportlichen am Wochenende. Sonntag gastierte der Löwe in Cottbus. Ihr wisst das Ergebnis 1:5 am Ende. Steile These. Leistungsmäßig in den ersten 45 Minuten hätte man, glaube ich, noch ein bisschen moderateres Fazit ziehen können als nach 90 Minuten.
Ich würde sogar sagen, das Spiel musst du nicht verlieren. Also, so kurios das klingt nach einem 1:5 auswärts. Aber wenn du auf das Spiel an sich schaust, dann ist es ein absolut komischer Spielverlauf. Aber man hat sich das Ding wieder selbst ins Nest gelegt, indem man völlig naiv verteidigt, indem man komplett verkopft agiert. Man hat gesehen, wie eine Mannschaft spielen kann, wenn sie befreit aufspielt, wenn sie einen Trainer hat, der Rock'n'Roll verkörpert, wie Pille Wollitz. Und dann hat man gesehen, was 60 macht, wo die Mannschaft einfach Anlagen hat, aber mit denen nichts anfangen kann, weil im Kopf so viele Schranken zugehen in dem Moment des Ballbesitzes, dass kaum irgendwie der Durchschlag entstehen kann. Ich meine, die Chancen waren da und manchmal war es dann Pech. Aber ja, Cottbus hat es vorgemacht, wie man eiskalt agiert vor dem Tor und vor allem, wie man Fehler der Abwehr ausnutzt. Und die sind jetzt zum wiederholten Male passiert und da kann man irgendwann dann auch nichts mehr schönreden, weil sich das auch wie ein roter Faden durch die Saison zieht, dass man sich fast jedes Mal mit dem Arsch einreißt, was man sich vorher aufgebaut hat.
Es ist ganz, ganz schwer, so ein bisschen in Worte zu fassen. Man muss dazu sagen, ich glaube, von den ersten drei Torschüssen von Energie Cottbus waren alle drin.
Drei drin, ja.
Zumindest die direkt aufs Tor gekommen sind. Du kriegst nach bisschen mehr als zwei gespielten Minuten das erste Tor durch einen haarsträubenden Abwehrfehler. Da sieht man mal wieder, das Wort fragil haben wir in den letzten Wochen immer mal wieder verwendet. Nicht nur bei Niederlagen, sondern auch bei Siegen, ja, weil sie doch auch manchmal so ein bisschen wackelig war und dass sich das festigen muss. Es hat sich nicht gefestigt. Das ist einfach mal so festzuhalten. Und natürlich, und das finde ich, hast du jetzt auch gerade ganz richtig angesprochen, man muss natürlich sagen, Cottbus, Aufsteiger und in dieser dritten Liga haben wir eine Tradition, dass ein Aufsteiger auf alle Fälle am Anfang erstmal mitspielt, diesen Schwung aus der Aufstiegssaison mitnehmen kann. Das ist in diesem Jahr Energie Cottbus. Und ich finde, die dritte Liga ist eine Liga, die, wenn du da einmal in den Flow reinkommst, dann kannst du marschieren. Und zwar in Anführungszeichen relativ leicht, weil das Leistungsgefälle nicht so brutal ist. Das heißt, kommst du in diesen Fluss und in eine gewisse Welle, und kann sich von der treiben lassen, ist fast in dieser Liga alles möglich. Egal von welcher Ausgangsposition du kommst. Und da war Cottbus natürlich momentan der denkbar falscheste Gegner, aber ehrlicherweise, das war wie aus einem Guss teilweise. Das muss man ehrlicherweise schon auch sagen. Also man muss das auch immer in eine gewisse Relation setzen. Trotzdem steht am Ende halt dieses 1-5 und das ist scheiße. Ja. Entschuldigung, ich sage das mal ganz doof. Vor allem, es hätte ja Momente auch gegeben, dass du dieses Spiel zumindest offener gestaltest. Wir reden jetzt davon, dass Moritz Schröter, ich glaube, das war die dritte oder vierte gute Torgelegenheit von 60, die er dann endlich nutzt zum 2-1. Und da war tatsächlich mein Gedanke, ja, jetzt aber, Knoten gelöst. Das muss ja auch mit Cottbus was machen. Blöderweise hat es eher was mit 60 gemacht, weil wenn kurz danach das 3-1 fällt, ist halt der Effekt verpufft. Und dann kriegst du zum, ja, wie sagt man so schön, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt noch vor der Pause schnell das vierte. Und ich sag mal so, grundsätzlich hätte man gesagt, okay, die Anlagen sind immer noch so, machen schnell das Tor in der zweiten Halbzeit, dann ist nicht Hopfen und Malz verloren. Nur was dann in den zweiten 45 Minuten passiert ist, oder genauer gesagt eben nicht passiert ist, das ist das, was jetzt hängen geblieben ist.
Ja. Ja, es war dann irgendwie an sich ergeben. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel groß sagen soll, weil es einfach so viele eklatante Schwachstellen auch offenbart hat. So gut es offensiv war in der ersten Halbzeit, so ernüchternd war es defensiv, weil jedes Tor, so wie es entstanden ist, zu verhindern gewesen wäre, wenn man konsequenter verteidigt hätte, auch im defensiven Umschalten. Klar, Cottbus momentan absolut im Flow, hat eine Top-Offensive, die, wenn ins Rollen kommt, und zumal nach einem frühen Tor, dann ist es schwer zu verteidigen, das kann man jetzt dagegen halten, aber die Tore an sich waren zu verteidigen. Und da spreche ich jetzt nicht nur Leroy Quadro an, der zwei Tore maßgeblich verschuldet hat, aber auch der gesamte Abwehrverbund, der einfach irgendwie, sobald er ein bisschen Druck bekommt, sobald eine gegnerische Mannschaft ein bisschen mit Tempo drauf zukommt auf die Abwehrkette, dann zerfällt die in alle Einzelteile. Mir ist eine Szene in Erinnerung geblieben auf der linken Abwehrseite. Ich glaube, es war noch in der ersten Halbzeit, wo, ich glaube, 7 oder 8 Löwenspieler in Ballnähe sind, die sich komplett auf die linke Seite, also die komplette Löwenmannschaft lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes auf links ziehen, und das restliche Feld komplett frei. Also das war rein aus taktischer Sicht und aus disziplinarischer Sicht ein ganz komischer Auftritt, ein Hühnerhaufen teilweise Defensive, bei der kleinsten Unruhe sofort sich komplett aus der Ordnung bringen lassen. Und so kannst du halt in der dritten Liga kein Spiel gewinnen, so kannst du auch in der Regionalliga kein Spiel gewinnen. Da kannst du offensiv noch so attraktiv spielen, wie es in der ersten Halbzeit war, aber wenn du dir hinten halt so einfache Tore fängst, dann wirst du in dieser Liga keine Chance haben. Und das muss man ganz klar so sagen.
Ein ganz böser Rückfall und dadurch stehen jetzt nach dieser englischen Woche einfach nur 2 Punkte auf dem Konto. 9 Gegentore. Bei 9 Gegentoren. Und die ersten beiden Spiele, da waren beide Male Siege drin. In Haching, daheim gegen Osnabrück. Ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass du ein 1-5 in Cottbus in der Form ist eine... Oh, das ist ein... Ah, mir fehlen ein bisschen die Worte, das ist ein brutaler Wachrüttler.
Offenbarungseid,
ja. Klar kann man da hätte, wenn und aber, könnte man jetzt sagen, nimmst du aus Haching und gegen Osnabrück 6 Punkte mit, ist dann der Auftritt in Cottbus so, weißt du nicht. Fakt ist, es ist jetzt so, wie es ist und der Streak ist nicht gut. Und mit einem Schlag hast du jetzt eine Unruhe, wieder eine Unsicherheit. Du bist wieder nur noch zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt. Du hast das zarte Pflänzchen des Aufschwungs, das ist jetzt dahin, endgültig wieder dahin. In Cottbus haben sich die Fans teilweise umgedreht, dem Spielgeschehen den Rücken zugekehrt. Das passiert ja nicht so schnell. Ein Wir wollen euch kämpfen sehen kommt schneller.
Ja.
Eigentlich. Und das finde ich
ist jetzt schon der nächste.
Das ist die nächste Stufe. Ja. Und das macht's dann schwierig. Was man ja auch gesehen hat, nach dem Spiel haben einige Fans die Mannschaft auch weggeschickt. Also von wegen, ihr braucht euch jetzt hier gar nicht hier vor die Kurve stellen.
Und, gutes Stichwort, Alex, bevor wir vielleicht auch über diese Sache diskutieren, über das Bild Fans mit Mannschaft nach dem Spiel. Wir hatten sozusagen einen Außenreporter in Cottbus. Mein Freund Mitch Kronawitter, ehemaliger Kollege, der mittlerweile im Bundestag arbeitet, ein Bayerwäldler vor dem Herrn, man wird es gleich hören in der Sprachnachricht, der ist aber Mitglied der Bundestagslöwen. Und die haben sich in einem Kleinbus nach Cottbus aufgemacht und haben das Spiel mitverfolgt, standen mit im Block. Und der Mitch hat uns mal geschildert, ja, wie seine Eindrücke in Cottbus so waren, sowohl was das Spiel anging, als auch die Stimmung im Block.
Ja, servus, liebe Bergfesthörer vom Mitch von den Bundestagslöwen aus Berlin. Wir waren am Sonntag zusammen mit den Hauptstadtlöwen, ungefähr mit 15 Leuten, zum Auswärtsspiel in Cottbus vor Ort. Support wie immer überragend, eigentlich über 90 Minuten. Trotz des sehr mageren Spielverlaufs ist ja die höchste Niederlage in der dritten Liga, seit wir da sind, mit Ausnahme von diesem 5:1 gegen Magdeburg. Ja, also eigentlich war es spielerisch nach vorn gar nicht so schlecht. Also wir haben ja zahlreiche Chancen gehabt, leider nicht gemacht. Muss man mal sagen, der Korpus zur Torwart hat natürlich auch gut gehalten. Und dann auf der anderen Seite kriegst du nach ein paar Minuten halt Schuss 1-0. Dann auch in der ersten Halbzeit, bei denen ist halt wirklich jeder Schuss drin gewesen, bei uns nicht. Und dann stellt er zur Halbzeit 4-1. Ich meine, ja, Stimmung war eigentlich trotzdem weiterhin gut. Wir haben das ganze Spiel auch gefeiert. Aber dann zum Abpfiff war es dann schon sehr, sehr viel Frust da und Ärger. Also die Mannschaft wäre dann auch zu uns gekommen, aber da waren schon einige sehr aufgebracht und haben auch die dann versucht zu verscheuchen. Von daher, ich glaube schon, dass da jetzt ordentlich Dampf auf dem Kessel ist und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Mannschaft sie jetzt nicht fängt im nächsten Heimspiel, dann glaube ich, wird es auch im Grünwalder einige Pfiffe gegen die Spieler und auch vor allem gegen den Trainer geben, weil so kann es eigentlich, glaube ich, aus meiner Sicht mit diesem Kader nicht weitergehen. Also da muss eigentlich schon mehr drin sein, finde ich. Und wenn der Czarnikis das nicht rausholt, dann wird es, glaube ich, schon Zeit für einen Trainerwechsel, wenn wir das nächste Spiel auch nicht gewinnen.
Klare Worte, ja. Flo, ich höre dich nicht mehr.
Ja, ich glaube, wir kommen auch um eine gewisse Diskussion nicht herum. Erstmal muss man einfach auch mal anerkennen, auch ein starkes Spiel vom Cottbuser Keeper von Elias Bethke. Also ehrlicherweise, das gehört schon auch dazu. Aber das passt halt auch dann, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße, ne? Hm. Also erst hast du kein Glück, dann kommt noch Pech hinzu. Aber das ist halt auch viel zu kurz gedacht. Ich habe es gerade angesprochen mit der nächsten Eskalationsstufe. Ja, ist sie. Müssen wir auch nicht um den heißen Brei rumreden. Und er hat das Thema angesprochen, auch im Grünwalder Stadion könnte jetzt dann langsam die Stimmung kippen. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, diese Krux der Heimschwäche, die gefährlich ist, nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Und es ist jetzt nun auch so, dass am kommenden Wochenende das Spiel auswärts in Sandhausen ansteht, auch eine extrem undankbare Aufgabe. Das ist einer der Aufstiegsaspiranten in dieser Liga. Und dann sind die folgenden beiden Heimspiele in der Liga Mannheim und im Toto-Pokal Haching. Wir haben letzte Woche noch gesagt, Trainerdiskussion lohnt sich nicht aufzumachen, weil die nächsten Gegner Cottbus, Sandhausen, Mannheim, Haching und danach können wir noch drüber reden. Mit diesem Paukenschlag jetzt in Cottbus haben sich, glaube ich, gewisse Vorzeichen nicht umgedreht. Aber sie haben sich rapider verschärft, als wir es vielleicht gedacht hätten. Und man muss schon die Frage stellen, wie das passieren kann. Und das liegt halt dann auch auf Trainerseiten. So ehrlich muss man schon auch sein.
Ja, die Frage ist natürlich, war das jetzt ein einmaliger Ausrutscher? Wobei man sagen muss, gegen Osnabrück und gegen Haching hat sich das in gewisser Weise angedeutet, dass da defensiv sehr viel im Argen ist und dass die Mannschaft einfach auch viel zu verkopft agiert und möglicherweise auch zu überladen ist mit taktischen Vorgaben. Also ich kann jetzt wieder nur mit Pele Wollitz und Cottbus vergleichen. Die haben vertikalen Fußball gespielt. Die haben über zwei, drei Stationen das Mittelfeld überbrückt und waren dann frei vom Tor. Und 60 bekommt den Ball, dann wird es mal links und rechts geschaut und dann verlagere ich nochmal die Seite und dann spiele ich nochmal quer und dann spiele ich vielleicht nochmal zurück, weil der ist dann in der besseren Position, obwohl ich vielleicht hätte schießen können. Da traut sich keiner irgendwas zu momentan. Und das ist der große Punkt. Und das kannst du wahrscheinlich im Fußball nur auflösen, indem du von außen einen neuen Impuls gibst. Und das ist ein neuer Trainer. Die Frage ist jetzt natürlich, wann ist der richtige Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln? Den gibt's aus meiner Sicht nicht. Wäre das Spiel gegen Cottbus anders gelaufen, hätte man jetzt unglücklich 1-2 verloren oder so, hätte man gesagt, naja, Tabellenführer kann man verlieren, ist nicht das Spiel, das du in der aktuellen Verfassung unbedingt gewinnen musst. Aber nach so einer Offenbarung in Cottbus musst du natürlich die Trainerdiskussion aufmachen. Das kannst du auch nicht verhindern in einem Umfeld wie bei 60. Natürlich wird über den Trainer diskutiert und aus meiner Sicht auch zu Recht. Ich habe eben letzte Woche auch noch gesagt, man sollte noch abwarten. Man kann dann nach dem Toto-Pokalspiel abrechnen. Allerdings hast du jetzt natürlich die Gefahr, dass du die Saison jetzt schon komplett wegwirfst, wenn du am Trainer festhältst. Angenommen, du scheißt aus dem Pokal aus, was nicht unwahrscheinlich ist in der aktuellen Verfassung, dann kannst du die Saison eigentlich schon wieder abpacken, beziehungsweise musst du froh sein, wenn du nicht richtig hinten reinrutscht in einen absoluten Abwärtsstrudel kommst. Ich möchte nicht in der Haut von Christian Werner stecken, der das natürlich auch in gewisser Weise selbst zu verantworten hat. Er hat diesen Kader zusammengestellt, der nicht funktioniert, der, ich bleib dabei, auf dem Papier gehobenes Drittliganiveau hat, der aber seine PS, um in der Sportsprache zu bleiben, nicht auf die Straße bekommt. Also da, wo setzt man da an? Und das schwächste Glied einer Mannschaft ist der Trainer. Und ja. Ich sehe momentan, das habe ich vor ein paar Wochen auch schon gesagt, ich sehe nicht, wie sich Janikis daraus noch befreien kann, weil einfach, wenn man es über die lange Sicht betrachtet, einfach die Ergebnisse zu schlecht sind. Die Ausbeute ist zu schlecht. Es war, glaube ich, schon die 6. Niederlage dieser Saison. Die Hälfte aller Spiele verloren. Das ist halt, das reicht halt nicht für die Ansprüche, die 60 hat und haben muss.
Ich gehe vollkommen mit. Auf dem Papier ist dieser Kader gehobene Drittliganiveau. Bleibe ich auch dabei. Wir haben bei dem Zwischenhoch gesagt, hat uns Agiros Janikis ein bisschen Lügen gestraft, weil wir ja schon gedacht haben, ja, die Zeit ist schon abgelaufen. Dann kam dieses Zwischenhoch, da haben wir es so ein bisschen auch relativiert. Aber es scheint wohl nur ein Zwischenhoch gewesen zu sein. Irgendwas muss passieren. Und es wird wohl was passieren am kommenden Samstag. Es wird was verändert. Haben wir bei der Abendzeitung erfahren. Es wird einen Torwartwechsel geben. Rene Vollert wird nach unseren Informationen auf die Bank wandern. Marco Hiller wird zurück ins Löwentor kommen. Und das hat, wie sagt man das jetzt? Das ist schon Knalleffekt. Und wir müssen uns nur ein Jahr zurückerinnern, ganz grob. Da hatten wir auch eine Torhüterfrage, aber da war die Ausgangslage ein bisschen anders. Bevor wir hier diesen Quervergleich machen, dein erster Gedanke zu dieser Thematik, dass Marco Hiller ins Tor zurückkehrt?
Dass nach Halloween Hillerwin kommt, anscheinend. Nein, ich habe mich gefragt, woran liegt es jetzt? Also was ist der Auslöser für diesen Schritt? Weil die Torwartposition war jetzt nicht die, wo du sagtest, naja, daran hat es gelegen. Das war jetzt, wenn René Vollert war bei den allermeisten Gegentoren der letzten Woche, an die ich mich erinnern kann, unbeteiligt oder zumindest unschuldig. Deswegen aus sportlicher Sicht gab es da jetzt für mich keine Notwendigkeit, den Torhüter zu wechseln. Lässt für mich nur den Schluss zu, dass irgendwas vorgefallen ist zwischen Cottbus und der heutigen Aufnahme, sprich innerhalb der letzten 2 Tage. Und ich meine, René Vollert ist ja dafür bekannt, dass er jetzt nicht unbedingt die Diskussion scheut oder die Auseinandersetzung scheut. Kann natürlich schon sein, dass es richtig gekracht hat innerhalb der Mannschaft und auch mit dem Trainer, dass halt dann Janikis gesagt hat, okay, René, das können wir so nicht akzeptieren, wie du hier agierst. Jetzt steht Hiller wieder zwischen den Pfosten. Wäre die einfachste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich so ein bisschen Populismus, zu sagen, wir versuchen die Fans ein bisschen zu beruhigen, indem wir den publikumslieben Hiller wieder zwischen die Pfosten stellen. Aber das wäre schon sehr billig und sehr durchschaubar aus meiner Sicht. Das ist deine Theorie, Flo.
Also für mich wirkt das Ganze, wenn es so kommt, und es deutet extrem viel darauf hin, mein Bauchgefühl ist Aktionismus. Du musst jetzt was verändern und dann ist der Torhüterwechsel ein Mittel, das hier ganz gerne genommen wird, um einen Impuls zu setzen. Das ist bei 60 nochmal spezieller, wie ich finde, weil du halt mit Marco Hiller einen Urlöwen einen Fanliebling hast, einen, ja, also eigentlich die Galionsfigur, hinter der, also auf die man sich wirklich sehr, sehr gut einigen kann. Und deswegen hat das bei 60 jetzt nochmal eine ganz andere Dynamik. Und deswegen, wie gesagt, wirkt es für mich so ein bisschen, ja, wir müssen irgendeinen richtigen Ruck hier reinkriegen. Und das ist das probateste Mittel oder das Einfachste, was man jetzt erstmal machen kann. Und ich glaube, wir müssen da jetzt auch wirklich versuchen, das große ganze Bild jetzt erstmal auch über den Sommer zu ziehen. Und dann können wir nochmal den Quervergleich zum letzten Jahr machen. Als René Vollert geholt wurde, glaube ich, war jedem irgendwo klar, wenn der kommt, dann wird der die Nummer eins. Wir haben da, glaube ich, über ein, zwei, drei Folgen haben wir diskutiert. Und wir waren uns eigentlich einig, dass rein sportlich nur vom Können es Kupfwig Sprunger eigentlich ist, weil du hast zwei wirklich sehr gute Drittliga-Keeper. Und wen du neistellst, ist dann sportlich erstmal wurscht. Wenn du dich für Vollert entscheidest, machst du das Fass auf, dass du den Urlöwen auf die Bank setzt. Wenn du Hiller weiterhin spielen lässt, dann hast du einen knatschigen René Vollert und ich glaube, den willst du nicht haben. So, das ist die Ausgangsposition. Man hat sich entschieden, man hat eine schwere Entscheidung getroffen. Es ist so gekommen, dass René Vollert die Nummer 1 geworden ist. Sein Standing im Vergleich zum Sympathieträger Hiller schwierig. Dann hat er am zweiten Spieltag dieses 60-Meter-Tor kassiert, wo er richtig doof aussieht. Müssen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Aber in meinen Augen hat er sich bis hierhin nichts zu Schulden kommen lassen, dass rein sportlich es jetzt rechtfertigen würde, ihn rauszunehmen, wenn man sagt, der ist nicht gut im Flow. Die ganze Mannschaft ist nicht gut im Flow. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, bei den Gegentoren in den letzten drei Spielen, also Haching, Osnabrück und Cottbus, an keinem der Tore war er schuld. Er war das schwächste Glied in dieser Kette. Also deswegen sage ich rein sportlich, das zu machen, ergibt jetzt keinen Sinn. Es ist jetzt keine falsche Entscheidung, einen Impuls zu setzen. Möchte ich auch gleich dazu sagen, weil ein Marco Hiller ist immer noch ein Marco Hiller. 60 hat sportlich kein Torhüterproblem.
So, die Frage ist, was hatte die Vollert-Verpflichtung für einen Einfluss auf das Mannschaftsgefüge? Vollert ist ein absolutes Alpha-Tier in einer Mannschaft, die ja das nicht unbedingt vor Alpha-Tieren strotzt, die eher eine flache Hierarchie hat. Ich glaube, Jesper Vellard ist auch als Kapitän einer, der eher die flachen Hierarchien bevorzugt. Und ist diese Herausnahme von Vollert jetzt das Eingeständnis von Janikis, dass die Verpflichtung von René Vollert ein Fehler war? Kann man, wir kennen die Gründe nicht, deswegen spekuliere ich jetzt drauf los. Oder anders gefragt, ist René Vollert für Janikis das, was Sascha Möllers für Michael Köllner damals war, der irgendwann einfach so sehr das Mannschaftsgefüge durcheinander gebracht hat mit seiner Alpha-Tier-Haltung und Möllers spielt immer quasi, dass er irgendwann die Reißleine ziehen musste. Und ist es bei Vollert jetzt ähnlich? Ich weiß es nicht. Ich kenne René Vollert nicht persönlich. Man hört nur, und wir haben es im Podcast von einem Gast, der auch schon gehört, dass er auf und neben dem Platz ein A-Punkt-Punkt-Punkt sein kann oder vielleicht sogar ist. Und es kann natürlich sein, dass das eine Mannschaft, die auf flachen Hierarchien basiert, einfach komplett durcheinanderwirbelt, zumal wenn es sportlich nicht läuft. Und da ist natürlich Marco Hiller der viel größere Teamplayer. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Er hat sich zumindest nach außen hin loyal verhalten als Nummer zwei. Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach der letzte Strohhalm von Janikis, zu sagen, es ist jetzt der Stein, der entscheidende Stein, den wir umdrehen. Und ja, quasi meine letzte Patrone als Löwentrainer. Weil, ich meine, bei den 10 Mann davor oder auf den 10 Positionen davor hat er sehr viel probiert in den letzten Wochen oder eigentlich seit Saisonbeginn. Außer auf der Torwartposition. Da blieb es konstant personell. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch mit Hiller nicht viel besser werden wird oder dass die Hereinnahme von Hiller nicht der heilige Gral ist. Aber wir werden es erfahren am Wochenende, möglicherweise, was da die Gründe dafür waren. Wir werden dann auch sehen, ob, wenn René Vollert auf der Bank sitzt, dann war es möglicherweise tatsächlich eine sportliche Entscheidung. Wenn er gar nicht im Kader ist, dann steckt mehr dahinter. Ich hoffe es nicht, aber ausschließen würde ich es auch nicht.
Ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengenlage und auch da, glaube ich, wiederholen wir uns in den Diskussionen vom Sommer. Du kannst diese Torhüterkonstellation schwer rein sportlich führen, weil Marco Hiller ein anderes Standing als ein normaler Torhüter einfach hat. Und rein emotional kann man sagen, ja, Hiller muss spielen, weil Identifikationsfigur. Aber ja, wir bewegen uns, glaube ich, im Kreis.
Ja.
Ich habe mal versucht, ein paar Statistiken rauszusuchen, was aber im Drittliga-Fußball tatsächlich ja nicht so einfach ist. Ich nehme jetzt einmal eine plakative, die Durchschnittsnoten des Fachmagazins Kicker, der Torhüter der dritten Liga. Es wurden in dieser Saison 20 verschiedene Keeper eingesetzt, beziehungsweise 20 Keeper benotet. Und da liegt René Vollert auf Rang 14 mit einer Durchschnittsnote von 3,17 zusammen mit dem Kollegen Philipp Schulze vom SC Verl. Jetzt muss man dazu sagen, wie aussagekräftig ist das? Auf Nummer 1 ist Elias Wettke von Energie Cottbus mit einem Schnitt von 2,21. Prominente Namen sind aber auch hinter René Vollert, also ein Tim Schreiber von Dynamo Dresden ist auf Rang 17. David Richter ist auf Platz 20, also letzter in dieser Rangform mit 3,65. Also ist immer so ein bisschen schwierig, das rauszunehmen. Ich hätte gerne irgendwas sowas gehabt wie parierte Torschüsse im Prozent oder so, aber auf die Schnelle ist sowas tatsächlich im Drittliga-Fußball gar nicht so einfach rauszufinden. Wäre dann
man bekommt das, was man verdient.
Ja, böse Zungen könnten das behaupten. Lass uns vielleicht einmal das große Bild zeichnen, denn ich sag mal, Oktober, Torhüterposition, Wirbel bei 60, Nachtigall, ich hörte Trapsen, wir haben ein Déjà-vu. Vor einem Jahr war es ähnlich, hatten wir auch eine Torhüterdiskussion, da war aber die Basis ein bisschen eine andere. Da war Marco Hiller Stammkeeper, hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen, wenn mich jetzt nicht alles täusche, schaue ich nochmal schnell nach, es war ein Innenband anderes im Knie, musste dann Anfang Mitte Oktober pausieren, dann kam David Richter rein. Es war eigentlich der hat dann eine sehr ordentliche Leistung gebracht. Und dann gab es ja das Agreement zu sagen, okay, das Spiel, Ligaspiel gegen Saarbrücken, das war dann das fünfte von David Richter. Das bekommt David Richter noch, obwohl Marco Hiller eigentlich dann soweit wieder hergestellt ist. Dann das Toto-Pokalspiel in Pippinsried, dass Hiller da wieder eingesetzt wird, quasi sich warm spielen kann, wieder für die Liga. Wo wir gesagt haben, hey, fair gelaufen, offene Kommunikation beiden Keepern gegenüber, absolut fair und kann man so machen. Dann kam dieses formale Deite 0:1 in Pippinsried und dann Maurizio Jacobacci, wir erinnern uns, April. Hiller hätte das Vertrauen nicht gerechtfertigt in Pippinsried und deswegen ist er wieder draußen und David Richter spielt weiterhin. Was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Und dann gab es ja bis zur Winterpause, irgendwann war dann Maurizio Jacobacci Geschichte nach einem 0:3 bei Dortmund 2. Dann gab es noch den Sonderurlaub für Marco Hiller, weil er Vater geworden ist. Dann kam in der Winterpause Akiros Yannikis und nach der Winterpause haben sie die Vorzeichen umgekehrt. Marco Hiller ist zurückgekehrt ins Tor des TSV 1860, hat noch zweimal gefehlt, einmal krankheitsbedingt gegen Halle und beim letzten Saisonspiel hat David Richter seinen Abschied bekommen, quasi. So. Damals ist Maurizio Jacobacci über die Torhüter-Thematik gestolpert. Er hat sie allerdings auch, also sie war schon anders, ne? Also da war eine andere Dynamik drin, weil da ist Porzellan zerschlagen worden. Das war einfach extrem ungeschickt, ist jetzt noch die nette Formulierung. Das ist jetzt in der Hinsicht natürlich heuer ein bisschen anders. Wenn Agiros Yannikis stolpern sollte bei 60 München, dann ist die Gewichtung der Torhüterfrage beileibe nicht so groß, wie es jetzt bei Maurizio Jacobacci gewesen ist. Aber sie könnte ein Mosaiksteinchen davon sein.
Ja. Ja, absolut. Er hat sie in gewisser Weise auch selber eröffnet mit der Verpflichtung von René Vollert und jetzt macht er sie wieder auf. Mal schauen, wo das hinführt. Also mich würden tatsächlich die Beweggründe interessieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur aus sportlichen Gründen passiert ist. Da muss irgendwas gewesen sein mit René Vollert. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil René Vollert dann auch zum Bauernopfer zu machen, um irgendwie ja in einem Anflug von Aktionismus sich Sympathien bei den Fans zurückzuholen, das ist auch zu, also es wäre auch René Vollack gegenüber nicht gerecht.
Nein, absolut nicht.
Und das, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wird dir auch als Trainer, oder du würdest dir als Trainer das Gesicht vor der Mannschaft nehmen. Das wird einfach so viel auch an Autorität kosten, so eine Entscheidung ohne eine Grundlage. Deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass es da irgendwas gegeben hat.
Die Frage ist, ob wir es erfahren werden.
Tja.
Also, ich bin
tatsächlich gespannt. Bestimmt früher oder später.
Also, die Pressekonferenz vor dem Spiel in Sandhausen ist am Donnerstag um 13 Uhr, also am 31.10. um 13 Uhr. Agiros Yannickis wird da hundertprozentig drauf angesprochen, was da der Status quo ist. Und er wird dann ehrlicherweise rund um das Spiel in Sandhausen beim Magenta Sport auch nochmal drauf angesprochen werden, oder es wird zumindest thematisiert werden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Und was rauskommt, wie es rauskommt, in welcher Tonalität. Nach dem Cottbus-Spiel hatte er ja schon angekündigt, Agiros Yannickis, jeden Stein muss man jetzt umdrehen. Also man hat hier einen großen Stein umgedreht, das kann man sagen. Christian Werner hat auch gesagt, wir werden da genau alles hinterfragen und genauer hingucken, quasi schon Zeit vorbei, wenn sie denn noch da gewesen ist. Aber das ist jetzt gerade großes Fragezeichen, und wir sind dann nach den 90 Minuten in Sandhausen vielleicht einen Tick schlauer und sehen, was das mit der Mannschaft gemacht hat. Und ist ein undankbares Spiel. Sandhausen ist wirklich gut in Schuss und auch nicht gerade das beste Pflaster jetzt, um da irgendwie so einen Turnaround einzuleiten.
Vielleicht in der Situation sogar ein dankbares Spiel. Wenn du jetzt gegen Hannover 2 spielen würdest oder so, wäre die Erwartungshaltung eine andere, und so kannst du eigentlich nur gewinnen in Sandhausen. Allerdings, wenn du nicht gewinnst, dann hast du halt wahrscheinlich endgültig verloren, zumindest wenn du Agiros Yannickis heißt.
Für Marco Hiller war
auch, das also, ja... Ich würde gerne eine Reihe weiter nach vorne noch gehen. Ich verstehe auch nicht, wieso man auf der Außenverteidigerposition jetzt dauerhaft offenbar gewechselt hat. Wird sich vielleicht wieder ändern gegen Sandhausen. Ich kenne auch den Fitnesszustand von Lukas Reich nicht nach seiner Länderspielreise. Ich kenne den Fitnesszustand von Florian Bär nicht, der ja angeschlagen war. Aber die beiden auf den Außenverteidigerpositionen, das hat ja wunderbar funktioniert. Die haben sich da wunderbar eingespielt, und plötzlich hast du Leroy Quatwo und wer hat noch auf der Außenverteidigerposition gespielt?
Tim Danhoff,
natürlich. Die jetzt nicht unbedingt das beste Bild abgegeben haben in dieser englischen Woche. Vor allem Leroy Quatwo. Ich verstehe nicht, wieso man da, zumindest nach außen betrachtet, ohne Not, wieder die Außenverteidigerpositionen umwirft, nachdem das vorher gut funktioniert hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, Florian Bär war angeschlagen, aber das sind auch so Punkte, ich verstehe das nicht. Das ist mir ein Rätsel.
Mir ist es auch ein Rätsel, weil es ja eigentlich entgegen der Marschroute ist, die man sich ja selber auferlegt hat. Wir wollen auch wir wollen junge Löwen integrieren, und es gab ja die Ansätze. Florian Bär ist eine Leihgabe, ja. Lukas Reich, bestes Beispiel. Ehrlicherweise aber auch ein Raphael Ott, ein Team Kloss. Dass die nicht jedes Spiel machen, das ist mir klar, aber momentan sind sie mir auch zu wenig präsent. Jetzt kann man natürlich sagen, sind sie zu wenig präsent im Training und drängen sich nicht auf? Oder aber sind es andere Gründe? Also ich sag mal, in den Spielen, wo sie ran durften, allen voran ein Lukas Reich, aber auch ein Raphael Ott als Impulsgeber, die sind momentan auffällig wenig da. Also man muss immer natürlich sagen, in erster Linie muss man dem Trainer vertrauen, der sieht die Spieler normalerweise 5, 6, 7 Tage die Woche im Training und muss daraus dann entscheiden, was man macht. Wenn man aber eine gewisse DNA jetzt vorleben möchte, die man ja groß präsentiert hat, dann passt das aktuelle Bild dann aber auch nicht so ganz zusammen.
Nee.
So ehrlich muss man dann auch sein. Was ich zu Marco Hiller noch sagen wollte, es ist ja nicht die erste Degradierung gewesen in seiner Löwenzeit. Er hat zweimal seinen Stammplatz verloren an Hendrik Bohnmann seinerzeit, hat ihn zweimal sich zurückerkämpft, auch mal dank einer Verletzung des Gegners. David Richter haben wir schon thematisiert. Das ist jetzt quasi das vierte Comeback. Es ist der Dauerhiller. Das muss man ehrlicherweise jetzt aber auch honorieren, weil er dann in gewisser Weise ja dann auch immer wieder zu überzeugen weiß und dass er nicht aufsteckt. Weil sonst, wenn er sich hängen lassen würde, könnte er sich ja nicht dauerhaft zurückspielen. Ja. Also da muss man auch großen Respekt aus der Hinsicht nochmal zollen. Gehört nämlich auch dazu.
Ja, ja, muss man ihm also hoch anrechnen. Das ist ja auch ein Zeichen von Loyalität. Ich meine, Marco Hiller hat es nicht nötig, seine Loyalität zu 60 zu beweisen. Das hat er über mehr als ein Jahrzehnt getan mittlerweile. Aber dass er nach solchen Situationen als ambitionierter Torhüter, als guter Drittliga, sehr guter Drittliga-Torhüter immer wieder sagt, okay, stell mir jetzt hinten an, nehme einen neuen Anlauf und irgendwann kommt meine Zeit wieder. Das ist schon echt, gibt's nicht mehr so oft. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Marco Hiller, wenn er denn jetzt dauerhaft seinen Stammplatz verloren hätte, auch über einen Wechsel nachgedacht hätte. Ich meine, da ist er, natürlich ist er Löwe durch und durch, aber er ist auch Profifußballer. Das würde auch ihm keiner verübeln, wenn er den Verein gewechselt hätte. Aber er hat es wieder geschafft, sich zurückzukämpfen, oder vielleicht hat René Vollert ihm auch einen Gefallen getan, aber ja, er ist wieder da.
Er ist wieder da, Marco Hiller, 27 mittlerweile, immer noch sehr jung eigentlich, aber ja, trotzdem halt seit 2008 ja schon im Verein und seit dem der Regionalligasaison Stammkeeper in der ersten Mannschaft, immer da gewesen. 27, wie gesagt, Vertrag endet am Saisonende, das ist ja eh nochmal ein Thema, das auch dann da auch noch ein bisschen mitschwingt. Und jetzt also zurück zwischen den Pfosten bei 60 München, dieses Thema wird uns, denke ich, noch ein bisschen länger begleiten. Immer mal wieder. Ich bin wirklich gespannt. Theoretisch können wir ja irgendwann in dieser Saison, in naher oder ferner Zukunft, wir wissen es nicht, wenn es denn zu einem Trainerwechsel doch noch kommen sollte, dann würden die Karten eh nochmal neu gemischt werden. Weil da kommt dann einer mit seinen eigenen Vorstellungen. Also ich glaube nicht, dass das letzte Torhüterkapitel in dieser Saison bei 60 sein wird. Das glaube ich einfach nicht. Wir müssen dann auch nochmal abseits des Platzes gucken. Wir haben den 31.10. schon angesprochen, die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen. Es ist aber auch ein Stichtag, der jährliche Stichtag der notwendigen positiven Fortführungsprognose des TSV 1860 München. Das ist jetzt grundsätzlich mal nichts Neues. Die Profifußball GmbH schreibt seit der ersten Drittligasaison rote Zahlen. Du musst das ausgleichen. Du brauchst nach Auflagen des DFB ein positives Endergebnis am Ende einer Saison. Wenn nicht, dann kannst oder wenn sich das eben nicht andeutet, dann musst du aber anders vorweisen, dass du liquide bist, dass du nicht insolvent bist. Wir wissen alle, dass die Profifußball GmbH von 60 hochgradig überschuldet ist. Die Ausgleichszahlungen sind zuletzt immer geleistet worden von Hasan Ismail, der da quasi ein wie gesagt, dieses Defizit ausgleicht. Parallel, der e.V. darf die Profifußball GmbH, die KGAA nicht direkt unterstützen, unterstützt sie indirekt unter anderem beim Betrieb des Nachwuchsleistungszentrums. Das ist dann quasi so ein bisschen indirekt, aber dadurch werden die Kosten bei der KGAA auch gesenkt. Also, so weit, so gut. Das sind jetzt nicht die hochgradigen Neuerungen. Man hat sich in den letzten Jahren immer so zwischen 2 bis 3 Millionen Euro bewegt. Jetzt sind aber ein paar neue Zahlen nochmal rausgekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet nämlich davon, dass es deutlich über 3 Millionen Euro jetzt sind, die da fehlen. Das ist schon ein bisschen, da reden wir schon von einem größeren Batzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass durch das Wegfallen einiger Sponsoren, auch von einer bisschen größeren Kategorie, und auch der Ärmelsponsor der dritten Liga, das sind Gelder weggefallen. Und Gelder, die auch nicht dabei sind, sind zum Beispiel Sondereffekte wie Teilnahmen am DFB-Pokal, die da einfach mal eine zusätzliche Einnahmequelle generieren. Oder sowas wie ein Verkauf von Leandro Morgalla, der für 1,8 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg gegangen ist. Das waren Sondereffekte, die quasi diese Ausgleichszahlungen auch wieder gedrückt haben.
Ja.
Jetzt sind aber beide Sondereffekte nicht da und erschwerend hast du auch noch Gelder, die fehlen durch fehlende Werbeeinnahmen. Und das macht das Ganze schon wieder ein bisschen brisanter. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, es gibt dieses Schreckensszenario, sollte diese Ausgleichszahlung nicht geleistet werden, dann drohen 9 Punkte Abzug, es könnte zum Lizenzentzug kommen. Es könnte im allerschlimmsten Fall Insolvenz bedeuten. Das sind jetzt Horrorszenarien. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dazu wird es nicht kommen, denn Hasan Ismail kann kein Interesse daran haben, dass die Fußball GmbH, die Profifußballfirma den Bach runtergeht. Also, und der e.V. will es genauso nicht. Also, ja, du musst quasi diese Zahlungen leisten. Da bist du in einer Schicksalsgemeinschaft. Und trotzdem sind die Zahlen schon so, dass man sich immer wieder fragt, hä?
Ich bin mir aber relativ sicher, dass sich Hassan Ismail da intensiv drum bitten lassen wird, diese Zahlung zu leisten. Also das wird er schon auch für sich ausnutzen. Das ist eine Situation, die ihm jetzt natürlich in die Karten spielt, dass die auch seine Macht stärkt, weil er natürlich jetzt wieder sagen kann, ja, wer hält den Verein denn am Leben? Das bin ich. Und wenn ich den Verein am Leben erhalte, dann will ich was im Gegenzug dafür. Was sogar legitim ist. Die Frage ist, was will er dafür? Wir haben gerade keinen Finanzgeschäftsführer. Möglicherweise nimmt er das als Druckmittel, um zu sagen, ich hätte da einen, der da gut drauf passen würde. Wenn wir den einstellen, dann überweise ich die 3, noch was Millionen. Das wär der naheliegendste Deal höchstwahrscheinlich. Und dem EV bleibt ja wenig übrig, als sich darauf einzulassen, weil ja die Alternative ist Insolvenz. Und das kann ja wirklich keiner wollen. Wobei, gibt auch Leute, die es wahrscheinlich wollen, weil sie sich erhoffen, von Hassan Ismail loszukommen. Aber ich glaube, auch da wird es nicht so einfach werden, wie man sich das vorstellt. Das ist immer, also gerade mit Blick auf Kaiserslautern, die haben das ja vor ein paar Jahren sehr erfolgreich vollzogen, in die Insolvenz zu gehen, sind da durchaus gestärkt daraus hervorgegangen. Das ist eine charmante Überlegung oder war damals eine charmante Lösung. Die Vorzeichen haben sich aber wieder geändert. Insolvenzregeln sind wieder verschärft. Entsprechend ist es keine Option, in die Insolvenz zu gehen, nur um irgendwelche Absichten oder Ideologien durchzudrücken. Muss man einfach sachlich, wirtschaftlich so sehen. Und trotzdem natürlich wird es einen Gewinner aus dieser ganzen Sache geben und das ist Hassan Ismail, ganz klar.
Also es deutet alles darauf hin, dass die Zahlungen geleistet werden, dass hier also in der Hinsicht sich am Status quo nichts verändert und trotzdem ist es ein Status quo, mit dem niemand zufrieden sein kann.
Ja.
Und auch da vermag ich jetzt nicht zu prognostizieren, wie es weitergeht, beziehungsweise was sich da verändern könnte. Eine Gesamtsituation bei 60 München, die einfach nicht schön ist. Deswegen auch da müssen wir weiter beobachten.
Das mit der positiven finanziellen Fortführungsprognose werden wir irgendwie hinbekommen bis Freitag. Wie es mit der sportlichen Fortführungsprognose aussieht, da müssen wir nochmal reden nächste Woche wahrscheinlich.
Ja, müssen wir definitiv. Wir wollen ja immer so auch so ein bisschen ein paar positive Sachen reinschmeißen. Gibt es dann doch so ein paar, wenn wir mal gucken, was sich bei 60 im Fußballbereich sonst getan hat. Denn die Löwinnen, die wir ja immer mitbeobachten, die haben einen guten Flow, also quasi, aber wir auch wirklich auch alle Mannschaften, die stehen alle wirklich sehr, sehr gut da. In der vergangenen Woche hat die neue U15 der Löwinnen 3-1 gegen den TuS Holzkirchen gewonnen, die U17 hat ein torloses Remis beim zu Hause gegen den Kirchheimer SC geholt, die Löwinnen 2 mit einem 5-3 Sieg gegen die Sportgemeinschaft München Ost, MSV Bajovan Spielgemeinschaft. Die Löwinnen 1 haben den SV Dornach geschlagen mit 3-1. Also das ist wirklich à la Bonheur. Da kann man einfach immer wieder den Hut davor ziehen, was dort für Arbeit geleistet wird.
Alles schön und recht, aber man muss sagen, bergab kann 60 immer noch am besten. wenn man sich den Skiweltcup am Wochenende angeschaut hat, ja. Da sind jetzt sogar 2 Löwen. Eine Löwin, ein Löwe. Der Löwe ist bekannt, Dino Strasser, hat im Riesenslalom ja Punkte erkämpft oder sich erfahren. Das ist aus seiner Sicht eine positive Nachricht.
Absolut,
er ist ja Slalom-Spezialist. Und da beim Riesenslalom-Saisonauftakt in die Punkte zu fahren, absoluter Erfolg. Und jetzt gibt es auch noch eine Löwin, die den TSV 1860 München im Skiweltcup stolz macht, Fabiana Dorigo, die in Sölden beim Saisonauftakt 24. geworden ist. Auch da Weltcup-Punkte, Glückwunsch. Und ja, wie gesagt, wenn es bergab geht, dann ist der Löwe dabei. Da meistens sogar ganz vorne.
Ja, aber in dem Fall ist es ja positiv.
Ja.
Muss man ja auch
ganz deutlich sagen. Ausdrücklich positive Nachricht, ja.
Und das ist doch auch einfach mal schön. Lass uns doch vorausblicken auf den nächsten Spieltag der dritten Fußballliga. 60, wie gesagt, schon am Samstag in Sandhausen. Ich hätte bald der Sandstag gesagt. Der dann 13. Spieltag, womit wir ins zweite Saisondrittel schon einsteigen. Das muss man natürlich auch jetzt mal hier verdeutlichen. Wir steigen ins zweite Saisondrittel der dritten Liga ein mit dem 13. Spieltag. Beginnt am Freitag mit der Partie Viktoria Köln gegen Stuttgart 2. am Samstag dann neben dem Löwen-Gastspiel in Sandhausen. Aue gegen Saarbrücken, Ingolstadt gegen Dresden, Essen gegen Cottbus, Rostock gegen Osnabrück. Das späte Samstagsspiel um 16.30 Uhr ist dann Alemannia Aachen gegen Hannover 96-2. Am Sonntag dann noch die Partien Haching gegen Mannheim, Wiesbaden gegen Bielefeld und Dortmund 2 gegen Verl. Wenn wir mal auf die Tabelle nochmal gucken, wie gesagt, 2 Punkte Vorsprung hat 60 momentan auf den ersten Abstiegsrang. Das ist der Rang 17, auf dem rangiert Rot-Weiß Essen momentan. Über alles andere reden wir jetzt erstmal bitte nicht. Es geht ja nur mit dem Blick nach unten. Alles andere ist totaler Irrsinn.
Ja.
So ehrlich muss man sein. Dann gucke ich auf meinen Zettel. Meiner ist leer. Und ganz ehrlich, das waren jetzt auch Themen, die sind alle sehr kurzfristig reingekommen. Ich glaube, sonst hätten wir auf dem Cottbus-Spiel noch mehr rumgeritten.
Über die werden wir auch nächste Woche nochmal sprechen, bin ich mir relativ sicher. Dann in der Retrospektive, aber bin gespannt, was sich da tut in den nächsten Tagen. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Ja, spannende Entwicklungen. Ich finde, man hätte sie sich sparen können, diese Entwicklungen, aber
ja,
ist halt so. Wir sind sehr gewohnt.
Und trotzdem macht es einem doch ein bisschen was aus. Man sollte meinen, dass man irgendwann so ein hartes Fell hat oder ein dichtes Fell, dass das da irgendwie so ein bisschen
ja, solange es einen noch ärgert, spürt man noch was. Das ist ja das Positive. Ich hab tatsächlich die Bedenken, dass Mitch hat es ja vorher angesprochen in der Sprachnachricht, dass dann auch im Stadion, im Grünwalder Stadion, die Stimmung umschlagen könnte. Ja, kann sein. Ich glaube, ich habe Angst davor, dass irgendwann die Stimmung einfach abebbt, dass einfach die Leute irgendwann sagen, okay, wieso gehe ich eigentlich noch ins Stadion? Natürlich, den harten Kern wird es immer geben, aber die Entwicklung ist ja in den letzten Monaten schon so gewesen, dass man Probleme hatte, das Stadion voll zu bekommen. Und ich glaube halt, irgendwann wird es dann, gerade im Winter, wenn du dann plötzlich vor 9.000, 10.000 Zuschauern spielst, dieses Szenario ist realistisch aus meiner Sicht, dann wird es halt irgendwann ganz mau und dann kommst du in eine Negativspirale rein, die, boah, da musst du erstmal wieder rauskommen. Ich meine, wir haben die Bayernliga-Zeit in den 80ern nicht erlebt, aber da kennt man sie auch als Erzählungen, wo teilweise vor, weiß nicht, 1.500 Zuschauern gespielt wurde im Grünwalder Stadion. So weit wird es nicht kommen. Aber wenn du halt immer wieder in diesen, du kommst, es ist eine absolute Negativspirale und wenn dann irgendwann die Spirale sich so weit gedreht hat, dass man nicht mehr sieht, wie man wieder rauskommen soll, dann glaube ich schon, dass viele Fans sagen, ja, kann ich meinen Samstag nicht anders verbringen?
Ich meine, wir hatten das Szenario ja schon, haben wir ja schon angesprochen, dass der ein oder andere Dauerkartenbesitzer mal sagt, so, ich bleibe jetzt mal weg und seine Karte nicht weitergibt oder sie nicht für den Zweitmarkt freigibt und dann bleibt der Platz wirklich leer, obwohl Ausverkauf gemeldet wird. Das hatten wir schon, aber es ist ja trotzdem zu sehen, dass jemand dann auch sein gekauftes Recht nicht wahrnimmt und auch das muss ja eigentlich dann ein Alarmsignal sein. Und wir kommen jetzt in die ekligen Jahreszeiten, wo man vielleicht bei nasskalten 3 Grad sich überlegt, ob man sich nach Giesings Höhen bewegt.
Ja. Apropos nicht ausverkauftes Stadion. Jetzt will ich doch noch einen Punkt ansprechen, das fällt mir jetzt spontan ein. Wir haben ja in der letzten Woche einen Kommentator von Magenta Sport ein bisschen in die Mangel genommen und kritisiert. Wir haben darauf viele Zuschriften bekommen. Viele, die uns zugestimmt haben, die gesagt haben, endlich sagt's mal einer, stört mich auch schon länger. Die Kritik war, Oliver Forster wirkt schlecht vorbereitet auf Löwenspiele. Nichts anderes haben wir gesagt. Da war aus meiner Sicht, ich habe es dann auch nochmal nachgehört, nichts unter der Gürtellinie dabei. Das war einigermaßen sachliche Kritik, über die man sich inhaltlich natürlich streiten kann. Aber ich denke, dass wir das relativ gut artikuliert haben. Und auch ein gewisser Oliver Forster hat sich darauf bei uns gemeldet, indirekt. Und das will ich jetzt schon einmal ansprechen. Er hat es nicht eingesehen. Sagen wir es mal so, es hat den Ausflug in die Ornithologie gemacht, hat uns noch ein bisschen mit Tiernamen überzogen. So viel dazu. Also die Kritik ist angekommen, allerdings nur im wörtlichen Sinne. Im Kopf glaube ich noch nicht so ganz. Aber ich denke, das sollten wir euch nicht vorenthalten. Das macht damit, was ihr wollt. Ich finde es nur fair.
Wir bleiben bei den Löwen. Sind wirklich sehr, sehr gespannt, was da im Hartwald passiert, ob es weiter hart zugeht oder ob eine leichte Entspannung einsetzt. Es wäre zu wünschen, wenn eine Entspannung einsetzt. Wobei dann auch die Frage ist, ist es langfristig in Ordnung, gut für 60? Wir werden es sehen. Wir werden es nächste Woche uns nochmal angucken. Deswegen machen wir jetzt den Deckel drauf auf die Stammtisch-Episode mit der Nummer 162. Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Lasst uns da gerne ein Like da. Abonniert diesen Podcast auf YouTube oder den Podcatcher eurer Wahl. Sternebewertungen freuen uns. Gerne auch was dazu schreiben, wenn ihr Feedback oder Ideen, Kritik, Anregungen, was auch immer habt. Giesinger-Bergfest@gmx.de. Da sind wir erreichbar. Wir lesen alles. Und
im ansonsten, besten Fall bekommt ihr von uns auch noch ein paar Tiernamen zugeteilt.
In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, haltet's durch und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.